Ich bin nicht der Weihnachtsmann, preis den Herrn. Gott sei Dank. Ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt euch kurz Zeit, okay? Schaut euch um und begrüßt die Leute um euch herum. Denn für die nächsten 3 Stunden... Nein, keine Sorge, war nur ein Spaß. Es wird wahrscheinlich eine der kürzesten Predigten sein, die unsere Gemeinde je gehört hat. Gesegnete Weihnachten euch allen. Wir nutzen diese Zeit im Jahr immer ganz bewusst. Für mich ist sie mit vielen Emotionen verbunden. Ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt, wie sehr ich Weihnachten seit meiner Kindheit schätze. Denn an Weihnachten habe ich zum ersten Mal Gottes Gegenwart gespürt. Ich kann das nicht wirklich erklären. Ich kann dafür keine logische Begründung nennen. Ich war damals vielleicht 5 Jahre alt. Es war in einer Gemeinde hier in Singapur. Meine Mutter hatte mich mitgenommen. Wir sind damals nicht regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Aber an diesem besonderen Tag, weil es eben Weihnachten war, hat sie mich mitgenommen. Und in dieser Gemeinde wurde ein Lied gesungen. Ich sage euch gleich welches. Aber als ich hereinkam, hatte ich keine Ahnung, wie Gemeindeleben aussieht. Ich wusste nicht, was man da eigentlich macht. Ich war einfach ein kleiner Junge. Man hatte mir nur gesagt, wenn du an Weihnachten in den Gottesdienst gehst, bekommst du ein Geschenk. Und ich erinnere mich bis heute an dieses Geschenk. Es war ein kleiner Soldat. Einige von euch aus meiner Generation erinnern sich vielleicht noch. Damals, zu meiner Zeit. Justin macht sich immer ein bisschen lustig über mich, wenn wir über so etwas reden. Er sagt dann mit verstellter Stimme, damals in meiner Zeit, so neckt er mich. Erinnert ihr euch an diese Spielzeugsoldaten mit der Papierflagge um den Körper? Man warf sie hoch und sie schwebten wie Fallschirmspringer herunter. Ihr kennt sie, das verrät natürlich euer Alter. So ein Spielzeug war mein Geschenk an diesem Weihnachten. Und seitdem habe ich Weihnachten immer mit Geschenken verbunden. Aber was dann geschah, war noch viel bedeutsamer. Da stand vorne eine Frau mit einer großen Tafel, mit Seiten, die sie nach und nach umblätterte. Darauf waren Worte, die ich als 5-Jähriger kaum lesen konnte. Und während sie blätterte, fing die Gemeinde an zu singen. Das Lied war Stille Nacht. Und während sie Stille Nacht sangen, spürte ich auf einmal die Gegenwart Gottes ganz intensiv. Bis heute kann ich euch sagen, ich habe die Gegenwart Gottes nie wieder so stark erlebt wie an diesem Tag als Kind. Übrigens, die Pastoren und Leiter jener Gemeinde haben irgendwann mein Zeugnis gehört, weil ich den Namen der Gemeinde einmal erwähnt hatte. Und sie sagten, wow, wir sind so dankbar und auch ein bisschen stolz, dass wir dich damals als kleinen Jungen bei uns hatten. Diese Gemeinde gibt es schon sehr lange. Und es war wirklich eine gesegnete Erfahrung. Auch wenn wir danach nie wieder regelmäßig in die Gemeinde gegangen sind, habe ich dieses Erlebnis nie vergessen. Und ich bete, dass seine Gegenwart für dich genauso real wird. Wir haben keine Gemeinschaft mit einem Dogma oder einer reinen Lehre. Wir glauben nicht an eine Theorie. Wir glauben an eine Person, an unseren Herrn Jesus Christus. Und in dieser Zeit erinnern wir uns an seine Geburt. Die Bibel versichert, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, aber es gibt jemanden, der es weiß, der sogar die Anzahl deiner Haare kennt. In der Bibel, im Wort Gottes steht, dass er jede einzelne deiner Tränen sammelt und sie in einem himmlischen Gefäß aufbewahrt. Jeder Kummer ist ihm bekannt. Der, der die Sterne zählt, und kein Wissenschaftler kann heute die Sterne zählen, der, der sie geschaffen hat und sie beim Namen nennt, dieser Gott heilt zerbrochene Herzen. Und er ist kein Gott, der sagt, hier ist ein Regelwerk, befolge es und ich liebe dich, aus sicherer Entfernung. So liebe ich dich. Nein, er kam selbst zu uns. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Tora kam durch Mose, einen Diener Gottes. Gottes Gnade und Wahrheit kam, und dieses kam ist persönlich. Ich kann dir etwas aus der Ferne schicken, ich kann dir ein Paket zusenden, ich kann es per Kurier liefern. Aber wenn ich selbst komme, dann ist es persönlich. Die Gnade und die Wahrheit. Auf Hebräisch heißt es Chesed ve'emet. Die Gnade und die Wahrheit kam durch Jesus Christus. Er kam genau dorthin, wo wir waren. Manchmal sagen wir, ich habe den Herrn im Januar 2001 gefunden, an dem und dem Tag. Dabei war der Herr doch nie verloren. Ich verstehe, wie man das meint. Aber in Wahrheit hat der Herr dich gefunden. Wir waren verloren. Wir waren unterwegs, immer auf der Suche nach Dingen, von denen wir dachten, dass sie uns erfüllen würden. Wir machten aus Unterhaltung, Sport oder anderen Dingen Götzen. An sich ist nichts davon schlecht, aber wir suchen darin nach Erfüllung. Denn tief in uns spüren wir diese Leere. Und wir wissen, da fehlt etwas. Und nur Gott kann diese Leere füllen. Denn du bist geschaffen mit einem gottförmigen Vakuum in deinem Innern. Wir alle sind wie Schafe in die Irre gegangen, sagt Jesaja. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder sah nur auf seinen eigenen Weg. Aber Jesus erzählte einmal ein Gleichnis. Er sagte, ein Mann, ein Hirte, verlor ein einziges Schaf. Und wisst ihr, was er tat? Er ließ die 99 zurück und machte sich auf den Weg, um das eine zu suchen, das verloren war. Und jetzt hört gut zu. Niemand macht so etwas. Kein Hirte heute würde das tun. Normalerweise sagt man, du musst Verluste einkalkulieren. Das Risiko ist viel zu groß. Aber dieser Hirte tat genau das. Warum? Weil dieses eine verloren war. Deshalb machte er sich auf die Suche. Und das ist der Punkt. Der Hirte fand das Schaf, nicht das Schaf den Hirten. Und als er es fand, so sagt es Jesus, nahm er es auf seine Schultern, trug es nach Hause und rief seine Freunde zusammen. Kommt, lasst uns feiern. Lasst uns ein Fest geben, denn mein Schaf war verloren und ich habe es gefunden. Lasst uns feiern. Kein normaler Hirte tut so etwas. Ich habe einmal von einem sogenannten Hirten gehört. Es gibt ja alle möglichen Arten von Hirten auf dieser Welt. Der sagte, wenn ein Schaf sich verirrt, dann bricht der Hirte ihm das Bein. Später fand ich heraus, dass das gar nicht stimmt. Vielleicht gibt es Gegenden auf der Welt, wo so etwas vorkommt. Aber es ist keineswegs eine allgemeine Praxis. Doch er behauptete, der Hirte würde dem Schaf das Bein brechen, um ihm eine Lektion zu erteilen, damit es nie wieder davonläuft. Und während das Bein dann heilt, trägt er es bei sich und sagt, siehst du, jetzt bist du ganz nah bei mir. Und er meinte, so macht Gott das mit uns. Aber hör gut zu, mein Freund. Der bekannteste Psalm, den David geschrieben hat, der für uns in der Bibel festgehalten ist, ist Psalm 23. Und er beginnt mit den Worten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er bricht mir die Beine. Nein, das steht in keiner einzigen Zeile. Da steht, er erquickt meine Seele. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, manche von euch, ihr seid im Wesen gar keine aufbrausenden, streitlustigen Menschen. Ihr seid einfach erschöpft. Ihr seid ausgelaugt. Ihr habt Sorgen in eurem Herzen, von denen ihr nicht einmal merkt, wie sehr sie euch beeinflussen und eure Entscheidungen bestimmen. Aber der Herr will euch erquicken. Als guter Hirte erquickt er seine Schafe. Und die Schwächsten trägt er an seinem Herzen. Der Prophet Jesaja sagt auch, wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer sammelt er mit seinem Arm, trägt sie an seinem Herzen und führt die Mutterschafe behutsam. So ist der Hirte, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieser Gott hat die Welt so sehr geliebt. So sehr hat er dich geliebt. Ja, setz deinen eigenen Namen ein. Er hat dich so sehr geliebt. Ich liebe dieses kleine Wörtchen so. So klein und doch so gewaltig. So voller Tiefe, so voller Leidenschaft. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Deshalb steht an Weihnachten ein Baum in unseren Wohnzimmern und unter diesem Baum liegen Geschenke. Denn das größte Geschenk, das je gegeben wurde, hing an einem Baum. Warum hing er an einem Baum? Weil Gott durch die Geschichte der Menschheit hindurch ein Volk auserwählte. Nicht, weil er nur dieses eine Volk liebte. Nein, er liebt die ganze Welt. Aber er erwählte dieses eine Volk, um der ganzen Welt zu zeigen, wie er ist. Und Gott sagte, wenn ihr mir gehorcht, werde ich euch segnen. Wenn nicht, kommt der Fluch. Er konnte nicht einfach sagen, so ist der Mensch eben und alles unter den Teppich kehren. Das hätte ihn barmherzig, aber nicht gerecht erscheinen lassen. Doch er ist beides, barmherzig und gerecht. Er muss sein Wort halten. Aber die Bibel macht deutlich, Gott hat dieses System nie gewollt. Was Gott wollte, war Gnade und Wahrheit, nicht das Gesetz. Am Berg Sinai gab Gott dem Volk Israel die 10 Gebote. Ihr kennt sie, oder? Die Gebote, die Gott Charlton Heston gab. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, der Fokus liegt durchgehend auf dem Menschen. Du sollst nicht, du sollst nicht. Aber der Mensch ist schwach und sündig. Seit Adam gesündigt hat, ist die Sünde in unserem Blut. Und der Mensch kann nicht. Nicht einmal in seinen Gedanken. Je mehr er sich bemüht, desto mehr scheitert er. Wenn ich jetzt sage, denk ja nicht an einen rosa Elefanten, was passiert? Denk nicht daran. Du denkst genau daran. Es ist wie mit Essen. Okay, vielleicht gerade kein guter Moment, um über Essen zu reden. Aber je mehr du jemandem sagst, tu das nicht, desto mehr fühlt er sich hingezogen, es zu tun. Am Gesetz selbst ist nichts falsch. Stell dir vor, dieser Saal ist leer. Überall sind Türen. Und an einer Tür steht, nicht hineinschauen. Keinen Blick riskieren. Du bist allein hier. Niemand sonst ist da. Was denkst du nach einer Weile? Du gehst weg. Dann drehst du dich wieder um. Dann gehst du hin, schaust dich nochmal um, guckt auch keiner. Und dann willst du reinschauen. Was passiert da? Liegt das Problem beim Gesetz? Nein, das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist heilig, es ist vollkommen, es ist gerecht. Aber es hat keine Kraft, dich gerecht zu machen. Es kann dich nicht verändern. An dem Tag, als Gott das Gesetz gab, wusste er bereits, dass der Mensch sündigen würde. Und wisst ihr, was das Volk sofort tat? Noch bevor Gott überhaupt das Gesetz vollständig gegeben hatte, gelobte das Volk hoch und heilig, es zu halten. Das zeigt den Stolz, der in uns allen steckt. Gott hatte sich Israel erwählt, um durch dieses Volk allen anderen Nationen der Welt zu zeigen, wie er ist. Doch der Mensch, wie er nun mal ist, ist stolz. Wir sagen, Gott segne mich nicht einfach so. Sag mir lieber, was ich tun soll. Gib mir Regeln, Vorschriften. Ich krieg das hin. Wir wollen uns unseren Segen verdienen. Ich bilde mich weiter. Ich entwickle mich ständig. Ich arbeite hart. Aber das Problem ist, die Sünde steckt in unserem Blut. Du kannst gar nicht anders, als zu sündigen. Sogar in deinen Gedanken. Gott wusste das, aber der Mensch war sich dessen nicht bewusst, aus Stolz. Noch bevor Gott die 10 Gebote überhaupt gegeben hatte, sagte das Volk auf Hebräisch, alles, was der Herr sagt, das wollen wir tun. Kol asher diber Adonai naaseh. Alles, was der Herr sagt, das wollen wir tun. Das war ihre Antwort, eine selbstsichere, stolze Zusage. Wir schaffen das. Und so sind auch wir. Wir sagen, ich krieg das hin, ich kann das. Und was war das Erste, das sie machten? Ein goldenes Kalb. Was war das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götzenbild machen. Und genau das taten sie zuerst. Warum? Was ist passiert? Wenn du dich unter das Gesetz stellst, werden sündige Leidenschaften in dir aufgerührt. Je mehr du versuchst, etwas nicht zu tun, desto mehr zieht es dich genau dazu hin. Gott wusste, dieses System wird nicht funktionieren. Also sandte er seinen Sohn und schloss mit den Menschen einen neuen Bund durch das Blut von Jesus. Dieser neue Bund lautet, ich werde meine Gesetze in euer Herz legen, sie in euren Sinn schreiben. Ihr werdet wissen, was richtig ist. Niemand muss mehr seinen Nächsten belehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Geringsten bis zum Größten. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und hier liegt der große Unterschied. Im neuen Bund heißt es nicht mehr, du sollst nicht. Die Betonung liegt nicht auf dir, sie liegt auf Gott. Ich werde meine Gesetze in euer Herz schreiben. Ich werde euer Gott sein. Wenn du krank bist, sagt er, ich bin dein Arzt. Wenn du in Schwierigkeiten bist, ich bin deine Zuflucht, dein Fels, dein Schutz. Wenn du verloren bist, ich bin dein Hirte, ich werde dich suchen, ich werde dich finden. Und ich werde feiern, wenn ich dich gefunden habe. Was auch immer du brauchst, Gott ist es. Er sagt, ich bin, der ich bin. Als Jesus den Pharisäern seiner Zeit sagte, ehe Abraham war, bin ich, wussten sie genau, was er damit sagte. Er machte sich eins mit Gott. Und genau das ist er. Ich bin. Das ist wie ein Blankoscheck. Was auch immer du brauchst, trag es ein. Wenn du heute Kraft brauchst, sagt er, ich bin deine Kraft. Der neue Bund ist also völlig von Gott getragen. Ich will, ich will. Und das Beste kommt zum Schluss. Alles, was im neuen Bund zugesagt wird, ist von diesem letzten Versprechen abhängig. Denn ich werde gnädig sein gegenüber euren Ungerechtigkeiten und an eure Sünden werde ich nie mehr denken. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Denn im alten Bund, den Gott durch Mose mit dem Volk Israel geschlossen hatte, sagte Gott, ich werde der Sünden eurer Väter gedenken. Bis ins dritte und vierte Glied. Das bedeutete, der Fluch wurde weitergegeben. Aber unter dem neuen Bund ist es anders. Die Bibel zeigt ganz klar, Gott hatte keine Freude am alten Bund. Warum gab er ihn dann? Weil er den Stolz des Menschen kannte. Der Mensch muss erst erkennen, wie sehr er Gott braucht. Sonst würden wir sagen, wozu brauche ich Jesus? Ich komme doch selbst klar. Deshalb war Jesus in der Bergpredigt so eindringlich. Er sagte, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie von dir. Und dann sagte er, ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur ansieht, um sie zu begehren, wenn du sie in Gedanken schon ausgezogen hast, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und damit sind wir alle auf derselben Stufe. Wir starten alle bei Null, richtig? Wir alle haben gesündigt. Du sagst vielleicht, ich habe nie Ehebruch begangen, ich habe nie jemanden getötet. Aber hast du schon mal jemanden gehasst? Im Straßenverkehr vielleicht. Hast du dir schon mal gewünscht, dass jemand einen Unfall hat? Hast du jemandem innerlich Unheil gewünscht, dass er vielleicht sogar stirbt? Hast du jemals Verbitterung gegen jemanden in deinem Herzen getragen? Jesus sagt, wenn du jemanden hast, ist das in Gottes Augen so, als hättest du ihn ermordet. Gott definiert Sünde anders, als wir Menschen es tun. Wir beurteilen andere Menschen nach dem, was sie tun. Aber uns selbst beurteilen wir nach dem, was wir zu tun beabsichtigen. Auch wenn unsere Handlungen falsch sind, sagen wir, so war das nicht gemeint. Wir rechtfertigen uns selbst, aber andere verurteilen wir aufgrund ihrer Taten. Doch Gott sieht die Sünde im Herzen. Gott wusste, wir sind alle verloren. Warum also sagt Jesus so drastisch, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus, wenn deine Hand dich verführt, hau sie ab? Meint er das wörtlich? Natürlich nicht. Sonst sähe die Gemeinde heute aus wie eine riesige Amputationsstation. Pastor, hättest du das früher mal gepredigt, dann hätte ich noch beide Hände. Nein, natürlich meint Jesus das nicht buchstäblich. Er will zeigen, wie ernst Gott die Sünde nimmt. Deshalb fang nicht an, dir einzelne Gesetze auszusuchen, nach dem Motto, 7 von 10, gar nicht so schlecht. Nein, Gott bewertet so nicht. Gott ist vollkommen. Es gilt alles oder nichts. Jakobus bringt es auf den Punkt. Wer auch nur ein einziges Gebot übertritt, hat das ganze Gesetz gebrochen. Gott wusste, dass kein Mensch es schaffen kann. Deshalb kam die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus.
Amen.
Im alten Israel, das müssen wir verstehen, war klar, niemand konnte das Gesetz halten. Es war unvermeidlich, dass man sündigte. Selbst David, der größte König Israels, fiel tief. Er beging Ehebruch mit der Frau eines anderen und dann ließ er ihren Mann an der Front töten, damit er sie für sich haben konnte. 2 schwere Vergehen, die laut Gesetz mit dem Tod bestraft werden mussten. Aber David wusste, wie man sich auf die Barmherzigkeit Gottes wirft. Ich sage oft, David war ein Mann des alten Bundes mit dem Herz und dem Denken des neuen Bundes. Er warf sich ganz auf die Chesed Gottes, auf seine Gnade und Barmherzigkeit. Und sein Gebet steht in Psalm 51. Erbarme dich über mich, o Gott, nach deiner Gnade. Und Gott hatte Erbarmen mit ihm. Er wurde nicht getötet, obwohl das Gesetz es forderte. Und später, als Jesus auf der Erde war, ihr kennt die Geschichte aus Johannes 8, da war Jesus im Tempel und lehrte. Und mitten während seiner Predigt kamen die Pharisäer zu ihm. Die Pharisäer, das waren die Gesetzeslehrer, die sich rühmten, das Gesetz zu halten. Sie sagten, wir sind besser als ihr, wir halten das Gesetz. Ihr seid Sünder, wir sind gerecht. Ihr kennt sicher Menschen, die so denken. Aber mein Freund, Christsein ist keine Religion. Es geht nicht darum, was du tust. Es geht darum, was Christus getan hat. Es geht um das, was der Messias vollbracht hat. Sie brachten also diese Frau und warfen sie mitten während seines Lehrens vor Jesus, in den Vorhof des Tempels. Der Vorhof war übrigens nicht das Tempelinnere. Zur Zeit von König Herodes, im sogenannten Herodianischen Tempel, lehrten die Rabbiner nicht im Tempel selbst. Die Priester dienten im Tempel. Die Lehre fand draußen auf dem Tempelvorplatz statt. Und jetzt stellt euch das mal vor. Sie bringen eine Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Wie schockierend, wie demütigend. Was für eine Bloßstellung in der Öffentlichkeit. Wozu? Und mal ganz ehrlich, beim Ehebruch braucht es doch zwei, oder? Ein Paar. Aber sie bringen nur die Frau. Religion kann sehr hart mit Frauen umgehen, und das nicht ohne Grund. Der Teufel hasst es, dass der Messias durch eine Frau kam, durch eine Jungfrau.
Amen.
Sie warfen also die Frau vor Jesus hin und sagten, Meister, ich wünschte, ich hätte einen Bart, um das besser nachzumachen. Wir wissen, dass du das Gesetz liebst, dass du lehrst, wir sollen Gott gehorchen. Nun, wir haben diese Frau beim Ehebruch ertappt. Und Mose hat im Gesetz gesagt, solche Frauen soll man steinigen. Was sagst du? Denkt ihr, es ging ihnen wirklich um die Frau oder um das Gesetz des Mose? Um Gottes Heiligkeit? Nein, das war ihnen völlig egal. Was wollten sie? Sie wollten Jesus in eine Falle locken. Sie waren neidisch auf ihn, weil, wie es in der Apostelgeschichte heißt, Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft, der umherging, Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel bedrückt waren. Denn Gott war mit ihm. Sie waren neidisch, weil die Massen Jesus nachfolgten. Also wollten sie ihn bloßstellen, ihn öffentlich herausfordern. Es ging ihnen nicht um Gottes Gerechtigkeit. Es ging ihnen nur darum, Jesus eine Falle zu stellen. Mose sagt, solche sollen gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Wenn Jesus sagt, steinigt sie, dann hält er zwar das Gesetz. Moses Gesetz fordert das. Aber alle Menschen, denen er von Gottes Liebe erzählt hat, alle Menschen, die er geheilt, befreit und berührt hat, alle Menschen, die gesehen haben, wie er andere von den Toten auferweckt hat, sie würden denken, er meint es ja gar nicht ernst mit der Gnade, die er predigt. Was soll Jesus also sagen? Wenn er sagt, steinigt sie nicht, dann sagen sie, aha, du stellst dich über Mose, du brichst das Gesetz. Wie er es auch macht, sie wollten ihn kriegen. Doch die Bibel sagt, Jesus antwortete ihnen nicht. Stattdessen bückte er sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Übrigens, deshalb trägt der Prediger weite Hosen, damit beim Bücken nichts reißt. Das hilft. Jesus antwortete also nicht direkt. Er beugte sich nieder, schrieb mit dem Finger auf den Boden. Dann richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann beugte er sich erneut nieder und schrieb ein zweites Mal. Zweimal also beugte sich Jesus nieder und schrieb auf die Erde. Ich habe überlegt, ob ich diese Predigt nennen soll, als Gott sich bückte. Denn hätte Gott sich nicht zu uns heruntergebeugt, wäre keiner von uns gerettet. Und dann heißt es in der Bibel, einer nach dem anderen ging weg, angefangen bei den Ältesten bis hin zu den Jüngeren, überführt in ihrem Gewissen. Sie ließen ihre Steine fallen und gingen. Am Ende waren nur noch Jesus und die Frau da. Jesus richtete sich auf und sah sie an. Und übrigens, als Jesus mit dem Finger auf den Boden schrieb, das hat mich schon immer beschäftigt. Ich stelle oft Fragen zur Bibel, die viele gar nicht stellen. Zum Beispiel, was hat er da eigentlich geschrieben? Ich habe den Herrn gefragt, darüber gebetet und irgendwann erkannt, es geht gar nicht in erster Linie darum, was er schrieb, sondern dass er schrieb. Als ich dann in Israel war und das Modell des Tempels sah, besonders die südlichen Stufen, die zum Tempel hinaufführen, da wurde mir etwas klar. Die ganze Fläche der Tempelvorhöfe war aus Stein. Jesus schrieb mit seinem Finger also auf Stein. Er schrieb nicht, wie in vielen Filmen dargestellt, eine Linie in den Sand wie im Western. Das war kein Cowboy-Film, kein Western. Er zog keine Linie in den Sand. Jesus schrieb mit seinem Finger auf Stein. Was bedeutet das? In der Bibel steht mehrmals, als Gott Mose die 10 Gebote gab, schrieb Gott selbst sie mit seinem Finger auf steinerne Tafeln. Sie sagten also, Mose hat gesagt, solche Frauen soll man steinigen. Und Jesus bückt sich und schrieb mit seinem Finger auf Stein. Was sagt er damit? Ihr wollt mich über das Gesetz belehren? Ich bin derjenige, der das Gesetz geschrieben hat. Und genau deshalb kam er als Kind in jener Nacht in Bethlehem, in die königliche Stadt Davids. Und der Engel verkündete, siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren. Nicht ein Richter, nicht ein Gesetzgeber, nicht einmal ein neuer Gesetzgeber, sondern ein Retter, der Retter.
Amen.
Wie oft hat Gott die 10 Gebote gegeben? Okay, ein Spezialpreis für alle, die es wissen. Alle, die zur Gemeinde gehören, sind disqualifiziert. Nur unsere Gäste dürfen sich nachher damit rühmen. Also, wie oft? 2-mal. Und wer war der Erste, der alle 10 auf einmal gebrochen hat? Mose. Als er mit den steinernen Tafeln vom Berg kam und das Volk das goldene Kalb anbetete, zerbrach er sie. Nur weil man sagt, man will das Gesetz halten, heißt das nicht, dass man es kann. Sie hatten gleich das 1. Gebot gebrochen, ein goldenes Kalb, das ist Götzendienst. Sich unter das Gesetz zu stellen, reizt eher die sündige Natur. Nicht, weil das Gesetz falsch wäre. Das Problem ist der Mensch. Also zerbrach Mose die Tafeln. Und damit zeigte er prophetisch, wenn er das Gesetz in seiner Reinheit ins Lager gebracht hätte, wäre das ganze Volk dem Gericht Gottes zum Opfer gefallen. Also tat er etwas, das den Weg öffnete, dass Gott mit der Sündhaftigkeit des Menschen weiterarbeiten konnte. Und Gott tat genau das. Er sagte zu Mose, komm wieder auf den Berg. Und dieses Mal gab Gott nicht nur erneut das Gesetz, sondern auch die Anweisung für die Stiftshütte. Und Gott sagte, von jetzt an, wenn jemand sündigt und mein Gesetz bricht, soll er ein Lamm bringen. Bring ein Lamm.
Okay, you bring a lamb.
Ich will euch das kurz demonstrieren. Ich brauche ein süßes Lamm. Ich nehme mal den hier vorne. Komm mal her, Bruder. Wenn ich ihn genommen hätte, er ist so schlank. Wenn ich ihn genommen hätte, hätte man denken können, sie opfern eine Gazelle oder eine Giraffe. Okay, das ist das Lamm. Wir haben das vorher nicht eingeübt, okay? Ich hätte auch ein Video zeigen können, aber das hier passt besser zum Fluss der Predigt. Stell dich hier so hin, mir zugewandt. Beug dich vor und leg deine Hände auf deine Knie. Sag mal, mäh. Also, was passiert? Israel hat gesündigt. Jemand hat Gottes Gesetz gebrochen. Und Gott gibt eine neue Ordnung. Die Bundeslade, die das Gesetz, die beiden steinernen Tafeln enthält, soll mit dem Gnadenthron bedeckt sein. Gott sagt, ich will, dass die Gebote unter dem Gnadenthron liegen. Warum? Weil Gott, wenn er vom Himmel herabschaut, nicht das Gesetz sieht, sondern das Blut, das auf dem Gnadenthron ist. Das Blut bedeckt die Sünde. Deshalb musste Jesus von einer Jungfrau geboren werden. Denn seit Adam ist die Sünde im Blut des Menschen. Und vieles, auch Krankheiten, wird durch das Blut weitergegeben, vom Vater zum Kind. Deshalb machen Ärzte Bluttests. Aber es gibt nur einen, dessen Blut sündenlos ist. Nur einen, in dessen Adern reines königliches Blut floss. Und das ist Jesus. Und das ist der Grund für die Jungfrauengeburt. Warum? Aus folgendem Grund. Heute wissen wir, medizinisch belegt, dass die Plazenta der Mutter dem Kind Sauerstoff und Nährstoffe gibt. Es gibt also einen Fluss von Sauerstoff und Nährstoffen zwischen der Mutter und dem Kind. Aber kein einziger Tropfen des Blutes der Mutter gelangt ins Kind. Wusstet ihr das? Jahrzehntelang dachte man, das Blut komme von der Mutter. Aber wenn das so wäre, hätte Maria Jesus ihr sündiges Blut weitergegeben. Alle Menschen haben gesündigt. Auch Maria war ein Mensch. Darum hat Gott das Wunder der Jungfrauengeburt verordnet. Maria stammte aus dem Haus Davids. Jesus wurde aus der Linie Davids geboren, aber nicht aus Adams Blut. Sein Blut kam vom Vater im Himmel. Seid ihr noch dabei? Die Bibel sagt, ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Sünde. Und deshalb konnte Gott als Gott nicht sterben. Er musste Mensch werden. Aber seine Liebe war so groß, dass er nicht einen Engel schickte. Nein, er selbst kam. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also, dieser Mann hier hat gesündigt. Er bringt nun ein Lamm zum Priester, ins Heiligtum, zum Tempel oder zur Stiftshütte, zur sogenannten Mishkan. Stellt euch vor, das Lamm ist schneeweiß, auch wenn er hier schwarz gekleidet ist. Er, der Mensch, ist der Sünder, er hat versagt. Er bringt das Lamm zum Priester. Sagt einmal Priester. Der Priester beim Tempel oder bei der Stiftshütte. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Der Priester schaut nicht auf den Menschen. Warum? Weil völlig klar ist, warum er da ist. Kein Grund zu fragen, hast du gesündigt? Und dann sagt er, was denkst du denn, dass ich das Lamm nur spazieren führen wollte? Also, der Priester schaut nicht auf den Mann. Es ist klar, warum er da ist. Er hat gesündigt. Der Priester macht keine Vorwürfe, stellt keine bohrenden Fragen. Stattdessen richtet er den Blick auf das Lamm. Er untersucht es sorgfältig. Ist es ohne Makel, ohne sichtbaren Mangel? Wenn das Lamm fehlerlos ist, sagt er, dein Lamm ist gut. Warum bringt der Mann ein Lamm? Es steht an seiner Stelle und wird für ihn geopfert. Also, stell dich hierher. Du hast das schon mal gesehen, oder? Es ist nicht entscheidend, wie schlecht er ist, entscheidend ist, wie vollkommen sein Lamm ist. Es kommt nicht auf deine Leistung an, sondern auf deinen Stellvertreter, das Lamm. Als Jesus dann mit 30 Jahren am See Genezareth entlangging und seinen öffentlichen Dienst begann, sah Johannes der Täufer ihn und rief, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Abraham führte seinen Sohn auf den Berg. Und der Sohn sah ihn an und sagte, Vater, ich sehe das Holz, ich sehe das Feuer, aber wo ist das Lamm? Und Abraham antwortete, Gott selbst wird für ein Lamm sorgen. Und das wahre Lamm kam. Aber bis dahin, durch alle Zeitalter hindurch, haben Menschen genau das getan. Sie brachten ein Lamm. Okay, leg deine Hand auf ihn. Was passiert jetzt? Seine Sünden werden auf das Lamm übertragen. Das nennt man Identifikation. Aber nicht nur das. Seine Schuld geht auf das Lamm über. Und gleichzeitig wird die Unschuld und Gerechtigkeit des Lammes auf ihn übertragen. Das ist der göttliche Austausch. Und genau das ist am Kreuz geschehen, mit uns allen. Als Jesus starb, dieser Jesus, der nie gesündigt hat, der vollkommen war, dessen Blut rein und ohne Sünde war. Einmal stand Jesus vor den Pharisäern und fragte: Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und keiner konnte ihm etwas vorwerfen. Dieser Sündlose hing am Kreuz, nicht weil man ihn überwältigt hätte, sondern weil er sein Leben freiwillig hingab. Als sie kamen, um ihn zu verhaften, fragte er: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Er trat vor und sagte: Ihr habt mich gefunden, also lasst meine Jünger ziehen. Als sie sagten: Wir suchen Jesus von Nazareth, da sagte er auch: Ich bin's. Im Urtext: Ich bin. Und was geschah? Alle fielen rückwärts auf den Boden. Er wartete, bis sie sich wieder aufrichteten, um ihn zu verhaften. Versteht ihr? Jesus wurde nicht getötet, er gab sein Leben freiwillig hin. Dafür war er gekommen. Deshalb wurde er schon als Baby in eine Krippe gelegt, eine Futterkrippe für Tiere. Und diese Krippe war nicht aus Holz, wie es auf vielen Weihnachtskarten aussieht. Sie war aus Stein. Tut mir leid, wenn ich dein Krippenbild ruiniere, aber im damaligen Israel war die Futterkrippe ein Steintrog. Sie sah aus wie ein Grab. Er wurde geboren, um zu sterben. Jesus ist das einzige Kind, das mit dem Ziel geboren wurde, für unsere Sünden zu sterben, als unser Sündopfer. Also, der Sünder bringt sein Lamm. Die Sünde wird auf das Lamm übertragen. Und die Gerechtigkeit des Lammes kommt auf den Sünder. Dann gibt der Priester ihm das Messer, um das Lamm zu töten. Gut gefallen, Lamm.
All right. Good. Now.
Das Lamm ist tot.
The lamb is dead.
Warum musste der Opfernde das Lamm töten? Damit der Mensch erkennt: Meine Sünde hat das Lamm getötet. Jesus ist für meine Schuld gestorben.
Amen.
Und weil das Lamm jetzt an seiner Stelle steht, wird es auf dem Brandopferaltar geopfert. Ein viereckiger Altar, Symbol für das vollkommene Gericht. Die Bibel sagt, Gott nimmt dieses Opfer an. Es ist ein wohlgefälliges Opfer für die Sünde. Und der Mensch, der eben noch als Sünder kam, geht weg im Licht Gottes, unter der Gunst Gottes, getragen von der Freundlichkeit und Güte Gottes und von seinem Segen, der ihn begleitet, bis zur nächsten Sünde. Denn das alte System war nicht vollkommen. Es konnte die Sünde nur zudecken. Immer wieder zudecken, zudecken, zudecken. Es ist ein bisschen wie eine Kreditkarte, oder? Ihr kennt das, eine Kreditkarte ist kein echtes Zahlungsmittel. Das sollten wir unseren Kindern erklären. Sie deckt nur etwas ab, aber irgendwann musst du zahlen, richtig? Alle diese Opfer im Alten Testament waren ein Schatten, ein Hinweis auf das wahre Lamm Gottes, das kommen sollte, nicht nur um Sünde zu bedecken, sondern um sie ein für allemal wegzuwaschen, weißer als Schnee. Und weil Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er zur Sünde geworden, damit du zur Gerechtigkeit Gottes wirst in ihm. Er war ganz allein am Kreuz, damit du niemals mehr allein sein musst. Er starb jung, damit du lange leben darfst. Er trug deine Krankheiten, damit du seine Gesundheit und seinen Shalom-Frieden empfangen kannst. Er wurde von Gott verlassen. Er rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, während seines ganzen irdischen Lebens hat Jesus Gott nie mit mein Gott angesprochen. Er sagte immer: mein Vater, Abba.
Abba. He calls God Abba. Father, Father.
Aber am Kreuz sagte er zum ersten Mal: mein Gott, damit du und ich sagen dürfen: mein Vater. Er wurde an deiner Stelle verlassen, damit du an seiner Stelle in der Gunst des Vaters leben darfst. Er rief: Warum hast du mich verlassen? Weil Gottes Augen zu rein sind, um Sünde anzusehen. Und Jesus trug all unsere Sünde und unsere Schuld auf sich, damit du sagen kannst: Warum hast du mich so gesegnet?
Amen.
Denn das, was Gott sieht, ist die wahre Realität, nicht was Menschen sehen. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann sieht Gott dich als gerecht. Für immer. Einen kräftigen Applaus für die beiden. Übrigens, habt ihr alle eben hier die Auferstehung gesehen? Auch sie ist Teil des vollendeten Werkes von Jesus. Jesus ist am dritten Tag leiblich auferstanden, nicht nur geistlich. Er verließ das Grab körperlich. Und er sagte zu uns allen, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Denn der Tod kam durch die Sünde. Das heißt, im Herzen unseres himmlischen Vaters war es nie sein Plan, dass der Mensch stirbt. Und das spüren wir tief in uns. Wenn wir bei Beerdigungen stehen, wenn wir mit Krankheit und Leid konfrontiert sind, wissen wir, das ist nicht Gottes ursprünglicher Plan. Es ist fremd für unsere Seele. All das kam durch die Sünde. Doch ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen. Die Bibel sagt, Jesus wird wiederkommen, der Friedefürst, der König Israels wird zurückkehren. Und es wird Frieden auf Erden geben.
Amen. Amen. So we celebrate.
Ja, wir feiern seine Geburt, aber wir vergessen nicht, er lebt. Er ist auferstanden, er sitzt zur Rechten des Vaters. Und er sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben.
Amen.
Hat euch das gesegnet? Jeder Kopf geneigt, jedes Auge geschlossen im ganzen Saal. Ich möchte euch jetzt einfach einen kurzen Moment der Ruhe geben. Wir haben noch etwas Zeit für ein letztes Lied. Und dann wird auch der Schnee fallen. Falls du Jesus Christus noch nie als deinen persönlichen Retter und Herrn angenommen hast, dann bete jetzt mit mir. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Du und deine Familie. Wenn du sagst, Pastor, bete mit mir. Ich möchte den Vater bitten, dass ich Jesus als meinen persönlichen Retter annehmen kann. Dann tue ich das jetzt mit dir. Sprich, himmlischer Vater, Vater Gott,
Abba,
du hast deinen Sohn, meinen Herrn Jesus, in diese Welt gesandt, damit er als Mensch sein Blut vergießt, um meine Sünden abzuwaschen. Ich glaube, dass Christus am Kreuz meine Sünden, mein Gericht, meine Verurteilung getragen hat. Und jetzt empfange ich an seiner Stelle seine Gerechtigkeit vor dir. Ich empfange seine Gunst bei dir. Ich bekenne, Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du ihn von den Toten auferweckt hast. Er lebt heute. Er ist auferstanden. Und er ist mein Hirte und mein Hohepriester. Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Und alle sagen, Amen. Preis den Herrn. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Du bist nicht mehr fern, du bist ganz nah an seinem Herzen. Du bist Teil der Familie Gottes. Jesus Christus ist jetzt dein Retter und dein Herr. Alle Tage deines Lebens wird er dein Hirte sein. Und am Ende dieses bekannten Hirtenpsalms heißt es, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Im Hebräischen steht dort wörtlich, Güte und Gnade werden dich jagen. Alle Tage deines Lebens, auch im kommenden Jahr, Leute. Es schließt das kommende Jahr mit ein. In den kommenden Wochen werde ich mit euch teilen, was Gott mir für das nächste Jahr aufs Herz gelegt hat. Also kommt wieder. Preis den Herrn. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Wenn du heute dieses Gebet gesprochen hast, nimm dir draußen etwas Zeit. Es gibt einen Willkommensbereich. Frag einfach einen unserer Ordner, wo du hin musst. Wir haben ein Geschenk für dich. Nimm es mit, bevor du gehst. Und keine Eile, draußen ist es gerade voll. Wir entlassen euch etwas früher, damit ihr in Ruhe rausgehen könnt. Preis den Herrn. Steht alle auf. Meine Familie und ich möchten euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Und für das kommende Jahr ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Nehmt euch jetzt noch einen Moment, um euch gegenseitig frohe Weihnachten zu wünschen, bevor ihr euch auf den Weg macht. Denn das hier ist eure Familie. Wir lieben einander. Und die Gegenwart Gottes ist ganz sicher hier. Also, lasst uns Weihnachten feiern.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you
Und nun wünscht den Menschen um euch herum, rechts und links, vorne und hinten, frohe Weihnachten.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero Año, Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero Año, Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Navidad, Prospero Año, Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero Año, Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
Amen. Hebt eure Hände im ganzen Saal. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Shalom.
Amen.
Könnt ihr die Glocken hören?
Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take a rest. Spending time together with a family. Sharing lots of love and happiness. Come on, ring those bells like the Christmas tree.
love to recall.